Pumpe und Filter, der Praxis-Podcast, Teil der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk mit Jörg Latus und Florian Kahles.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist wieder soweit. Der nächste Praxis-Podcast ist am Start. Pumpe und Filter, Part der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk. Und was sich nicht verändert hat, ist, dass wir eine Pumpe dabei haben, lieber Florian.
Ja, lieber Jörg, ich freue mich, wieder dabei zu sein. Ich bin die Pumpe, also der Kardiologe aus Aachen.
Mein Name ist Jörg Lades, ich bin der Nephrologe aus Stuttgart. Aber heute haben wir ein Schwergewicht, nicht was das Körpergewicht angeht, aber was die Expertise und den Stand angeht, dabei in unserem Podcast. Das freut mich riesig. Wir haben Professor Danilo Flieser heute eingeladen. Er ist Direktor der Klinik für Innere Medizin, Nieren- und Hochdruckkrankheiten an der Universität, am Universitätsklinikum des Saarlandes. Herr Professor Flieser, es ist uns eine große Freude, dass Sie heute dabei sind.
Vielen Dank für die netten Worte und ich muss gleich sagen, wir sind ja in der Überzahl jetzt, die Filter, oder?
Endlich.
Absolut,
endlich.
So wie normal.
Ja. Letztes Mal war es umgekehrt. Genau. Ja, Florian, nicht das letzte Mal, die letzten Male, deswegen ist genau richtig, dass er Flieser das hier mal anspricht. Heute bist du mal derjenige, der etwas zurücktreten muss. Aber wir haben uns ein spannendes Thema rausgesucht, die urämische Dyslipidämie. Wow, oder? So auf den ersten Blick, weiß ich nicht, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer sich was darunter vorstellen können, aber ja, Sie machen ja auch wissenschaftlich gemeinsam da einiges. Herr Flieser, wenn ich mal kurz anfangen darf, wir als Nephrologe wissen das natürlich. Aber viele unserer Patientinnen und Patienten kommen gar nicht bis zur Dialyse, weil sie vorher sterben oder aufgrund des hohen kardiovaskulären Risikos. Können Sie da vielleicht nochmal beginnen und es vielleicht so ein bisschen für die Zuhörer und Zuhörer einordnen, was es bedeutet oder auf was wir da achten müssen?
Ja, es ist in der Tat so, dass, wenn man grob geschätzt das sagen darf, zwei Drittel, ein Drittel, kommen an die Dialyse, zwei Drittel versterben auf dem Weg dahin. Unsere Patienten, und zwar egal mit welcher im Prinzip Nierenerkrankung, und das Drama beginnt so mit einer GFR ab 60, das heißt CKD-Stadium offiziell 3 und höher 4 und 5. Und da nimmt dann doch die kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität dramatisch zu. Das hat verschiedenste Gründe. Und zwar nimmt alles zu. Es wird ja fälschlicherweise angenommen, dass dann viel mehr Herzinsuffizienz und so weiter entsteht. Das auch, ja, auch Vorhofflimmern. Aber auch die Atherosklerose beschleunigt sich bei unseren Patienten. Und das hat eben Gründe, die wir ja auch zusammen mit der Uniklinik Aachen in einem Sonderforschungsbereich erforschen, kurz gefasst. Und das erzählen ja auch unsere nierenkranken Patienten ab einem gewissen Stadium zu kardiovaskulären Hochrisikopatienten und sollten auch so betrachtet und behandelt werden.
Und Florian, habt ihr die CKD als Risikofaktor bei euch auf dem Schirm, so wie wir eure Erkrankung auf dem Schirm haben sollten?
Also wir haben sie natürlich auf dem Schirm. Wir sind natürlich auch ein bisschen gebiased, weil wir wissenschaftlich zusammenarbeiten. Aber wie du auch immer so schön sagst, ist es ja auch ein Silent Killer. Ne? So ein bisschen wie der Bluthochdruck auch, der natürlich sehr eng mit der CKD zusammenhängt. In Aachen haben wir den Sonderfall, dass wir auch eine gemeinsame Herz-Nieren-Station haben. Jetzt nochmal gerade vor kurzem eröffnet wurde, wo man genau dieses komplexe Patientenkollektiv behandeln, wo wir auch gemeinsam kardiologisch und nephrologisch die Patienten jeden Tag visitieren. Das sind definitiv sehr komplexe Patienten und ich glaube, da gehen wir ja nachher auch sicherlich nochmal drauf ein, das Allerwichtigste ist, diese Menschen frühzeitig zu erkennen.
Wir hatten ja in der letzten Folge auch viel über Inflammation gesprochen, HSCRP. Und jetzt fangen wir an mit urämischer Dyslipidämie. Herr Flieser, wie würden Sie das denn beschreiben? Oder gibt es da jetzt einen Unterschied? Warum das Wort urämisch da drin? Also muss ich da in der Dialyse sein? Oder was hat es für mich jetzt in der Nephrologie ab morgen, wenn ich den Podcast mir angehört habe, für eine Auswirkung? Was muss ich anders machen? Oder was muss ich vielleicht im Kopf haben, wenn ich über urämische Dyslipidämie spreche?
Also klassischerweise ist ja im Fokus der kardiovaskulären Medizin das LDL-Cholesterin, das Low-Density-Lipoprotein, wie man so schön sagt, also das schlechte, gemein gesagt, Cholesterin im Gegensatz zu dem sogenannten HDL-Cholesterin. Klassischerweise senken wir es dann auch und wir werden ja auch darauf zurückkommen, welche Medikamente wir da benutzen können in der Prävention, ja, kardiovaskulären Prävention. Die urämische sogenannte Dyslipidämie, die unterscheidet sich ja ein bisschen davon und kommt im fortgeschrittenen Stadium einer Niereninsuffizienz immer mehr zum Tragen. Der Klassiker ist dann, dass die vor allem Triglyceride sehr hoch sind und wenn man ab einem gewissen Stadium, sagen wir mal 230er, die ein Lipidprofil macht, wird man feststellen, dass das LDL-Cholesterin bei den meisten Patienten gar nicht so hoch ist, aber die Triglyceride sind deutlich erhöht und das geht immer in parallel zu einer Verminderung des HDL-Cholesterins. Das ist dann sozusagen die klassische urämische Dyslipidämie, die eben anders ist wie in der sonstigen kardiovaskulären Medizin.
Das heißt, wenn ich jetzt einen Patienten mit einer EGFR sehe, 33, 34, 400 Milligramm Albuminurie und ich habe einen LDL eigentlich im Zielbereich nach ESC, dann kann ich mich nicht zurücklehnen, sondern muss auf jeden Fall die Triglyceride messen. Ist das richtig?
Auf jeden Fall würde ich das machen, weil wir mittlerweile auch eventuell Medikamente, wir haben welche und wir werden vielleicht welche bekommen, die Triglyceride senken können. Und deshalb ist es immer vernünftig, da die Triglyceride mitzumessen. Insbesondere dann, sage ich mit Betonung, wenn das ein Diabetiker ist. Ne? Weil da haben wir dann den doppelten Effekt, eine sagen wir, Verschlechterung der Triglycerid-Komponente durch Diabetes und gleichzeitig Niereninsuffizienz.
Mhm. Florian, ist es bei euch schon angekommen, uremische Dis? Also was ja bei euch angekommen sind die Lipide. Hoch und runter, immer neu und hoch und noch höher und noch tiefer. Ist die Uremie bei euch da, was die Lipide angeht, auch angekommen? Oder macht ihr euch da besondere Gedanken?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, man versteht schon, dass das CKD-Kollektiv komplex ist und dass wir eben viel von der Wissenschaft eben auch her gelernt haben. Da gehen wir bestimmt gleich in der Diskussion nochmal drauf ein, dass Patienten und das vielleicht, wo genau dieser Sweet Spot ist, wo man eben zum Beispiel mit Statinen und anderen klassischen lipidsenkenden Verfahren auch beim CKD-Patienten noch viel erreichen kann. Aber das Wort selber ist kompliziert, finde ich. Also es ist komplex. Das wissen sicherlich viele unserer Kolleginnen und Kollegen nicht. Wenn man es dann in den Kontext einordnet, und hier ist zum Beispiel auch spannend ja, dass HDL ja normalerweise zum Beispiel ein protektiver Faktor ist. Jetzt sage ich mal nicht das HDL-Cholesterin, was wir im Blut messen, aber es ist ja wichtig für den Cholesterol-Efflux, weil es ja primär schon auch das Cholesterin aus den Plaques raus transportieren kann zur Leber über ApoA1. Ja, wir haben zum Beispiel gelernt, und das Professor Flieser ist sicherlich der Fachmann hier in der Runde, dass eben dieser Mechanismus bei einer CKD zum Beispiel gestört ist durch posttranslationale Modifikation, oder? Vielleicht gehen wir nochmal kurz ein bisschen auf den Pathomechanismus ein und werden dann immer klinischer. Wollen Sie es vielleicht nochmal erläutern, Herr Professor Flieser, wie das zusammenhängt, wie das, sage ich mal, scheinbar gute protektive HDL, auch wenn es nicht mehr das Cholesterin im Blut ist, was wir messen, was das für eine Folge hat?
Relativ einfach erklärt ist es so, dass die Uremie per se eine sogenannte posttranslationelle Modifikation machen kann von allen Molekülen. Ja, das beste Beispiel einer solchen Modifikation kennen wir alle. Das ist das glykierte Hämoglobin, das wir ja benutzen als Diabetesmarker. Ja.
HbA1c. Mhm.
Genau, das HbA1c macht genau dasselbe. Also der Zucker modifiziert eben das Molekül und es ist eben nicht mehr das Originalmolekül, sondern es ist ein anderes Molekül, das wir in dem Fall als Biomarker benutzen für Diabeteseinstellung. In der Uremie ist es ähnlich, so dass alle diese Moleküle glykiert sind. Zum Beispiel das Albumin, das wissen die wenigsten, ist schwer glykiert und auch uremisch verändert in der Uremie und eben ein anderes Molekül. Und so passiert es auch mit den Lipoproteinen, die auch verändert sind. Und das HDL, das haben wir selber gezeigt, in wissenschaftlichen Studien wird auf unterschiedliche Weise verändert. Es wird zum Beispiel verändert durch eben diese posttranslationale Modifikation oder es bauen sich Stoffe ein in das HDL. Das HDL ist ja so eine Art, hatte ich schon so ein bisschen angedeutet, großer Staubsauger, ja, der so ein Großmolekül-Transportmolekül und da bauen sich Stoffe ein, die eben diese Struktur und die Funktionalität des HDLs verändern. Wir haben das zum Beispiel für das SAA gezeigt oder für das symmetrische Dimethylarginin, alles Moleküle, die da im Blut rumschwimmen und eigentlich Abbauprodukte sind, die aber ins HDL einbauen beim Uremiker, also beim niereninsuffizienten Patienten und das Molekül in der Physiologie verändern, sodass es nicht mehr als gutes Molekül fungiert, sondern tatsächlich sich sogar in ein toxisches Molekül wandeln kann.
Ist das denn quasi dann als so eine Art Biomarker zu sehen, um die Leute nochmal zu reklassifizieren? Weil ich kann ja allein an der EGFR und an der UACR zum Beispiel den Patienten nach Kardigo-Ampel einordnen. Und ich könnte das zum Beispiel am Harnstoff schauen, am Kalium, wie schnell der mir jetzt entgleitet. Ja, sie sind natürlich in der Klinik, messen wir sie jetzt nicht wie ein HbA1c, aber diese posttranslational modifizierten Proteine, wäre das eine Möglichkeit, um die Leute nochmal zu stratifizieren, wer besonders kardiovaskulär gefährdet ist? Wäre das noch ein Added Value zu der, sag ich mal, EGFR oder UACR-Messung?
Das kann man machen, allerdings haben wir noch keine einfachen Methoden dafür. Man kann das machen mit Proteomanalysen, die ja so noch nicht in der klinischen Routine zugänglich sind. Wir haben das zum Beispiel für ein anderes Molekül, das werden wir wahrscheinlich auch besprechen, gemacht, nämlich fürs ApoC3, das ja ein großer Bestandteil der Triglyceride ist. Und da haben wir ganz klar gezeigt mit Proteomanalyse, dass je mehr das Molekül guanidyliert ist, also auch verändert posttranslational, desto schlechter ist das Outcome bei niereninsuffizienten Patienten. Also in der klinischen Routine ist das leider noch nicht verfügbar, aber wir haben einen Proxy-Parameter und das ist eigentlich das Serum-CRP, weil diese veränderten Moleküle teilweise eine Inflammation auslösen, sodass, und das sehen wir dann auch bei unseren Patienten, diese Inflammation tatsächlich messbar wird.
Weil das ist das, was ich ja fragen würde. Also überall, wo Florian Kahle sind, dabei ist, geht es ja irgendwo um Inflammation. Kriege ich das so ein bisschen zusammen dann auch, was schnellere Arteriosklerose angeht? Und diese Inflammation, kriege ich das da irgendwo einsortiert mit dieser urämischen Dyslipidämie, dass es schneller geht, anders aussieht, stärker ausgeprägt ist?
Ja, ja, das ist schon ein Beschleuniger. Das haben auch Studien gezeigt. Und wenn man diese Inflammation hemmt, und auch da haben wir erste Studien, ja, die Cantos hat es ja gezeigt, besonders bei niereninsuffizienten Patienten waren ja die Ergebnisse deutlich besser wie in der sogenannten Normalbevölkerung mit normaler Nierenfunktion, nämlich dass, wenn man diese Inflammation unterbindet mit Antikörper, dass dann sich das Outcome deutlich bessert, also das kardiovaskuläre Outcome. Interessanterweise eben die atherosklerotischen Endpunkte. Das muss man ja nochmal sagen, weil alle immer davon ausgehen, wir haben dann sehr viel Herzinsuffizienz und so weiter. Nein, wir haben auch immer sehr viel Infarkte, die eben durch Antiinflammation verhindert werden können.
Spannend eigentlich, muss man sagen. Es erklärt ja schon auch einiges, ja, Roma. Ja.
Und es macht eben auch mechanistisch Sinn. Ne? Also ich freue mich jetzt gleich auf die Diskussion, wie weit wir mit dem LDL eigentlich runtergehen sollten, weil da gibt es ja auch ein Lipid-Update in der ESC, abhängig davon, wie schlecht die GFR wird. Aber nichtsdestotrotz ist der Patient mit CKD und ASCVD, ja, der ist unter einem maximal hohen kardiovaskulären Risiko. Und die Inflammation, wenn wir sagen, es gibt die Inflammation und das Lipid-Risiko auf zwei Seiten, kann man sagen, bisher könnten wir, das hat auch andere Hürden, könnten wir die Lipidseite relativ gut abbilden, in die Zielbereiche kommen. Sie sind bei CKD vielleicht nochmal komplexer, aber die Inflammationsseite, du hast es angedeutet, wir fangen überhaupt erst an, die Inflammation als wirklich unabhängigen Risikofaktor wahrzunehmen. Was wir verstehen, dass die Menschen mit CKD auch eine besonders erhöhte Inflammation haben, unter anderem, das haben wir auch zum Beispiel in diesem Sonderforschungsbereich herausgefunden, dass zum Beispiel diese posttranslationalen Modifikationen selbst proinflammatorisch sind, auf vielfältige Weise. Über das ApoC3, über eine Darminflammation zum Beispiel, vielfältig. Und dann macht es sicherlich Sinn, wenn man an antiinflammatorische Regime denkt, in diesem Kollektiv, was maximal gefährdet ist und aktuell in der Klinik überhaupt nicht adäquat therapiert ist, ASCVD und CKD, genau da einzugreifen.
Ja, das muss ich kurz sacken lassen, was du da gesagt hast, Florian, aber klingt für mich schlau. Vielleicht müssen wir jetzt versuchen, noch ein bisschen das Ganze auf die Praxis umzuwälzen. Was das jetzt bei uns bedeuten würde, bei unserem Kollektiv morgen in der Praxis, in der Sprechstunde sehen wir Patientinnen und Patienten mit CKD. Wir fangen dann bald an, HSCAP unbedingt zu messen. Aber wie gehen wir jetzt mal mit diesem LDL und mit diesen Zielen um? Oder müssen wir noch was anderes bedenken in dem Kollektiv? Reicht die ESC-Guideline aus? Herr Flieser, wie machen Sie es? Haben die bei Ihnen alle das LDL-Cholesterin wie empfohlen oder wie handhaben Sie das? Also ich bin ehrlich, bei mir sind es nicht 100% auf Ziel, muss man sagen, wahrscheinlich.
Ja, sollte man schon haben. Ja. Ob man das dann auch schafft, wirklich, ist natürlich dahingestellt. Es gibt ja verschiedenste Probleme auf dem Weg dorthin. Aber wenn man sich die Guidelines anguckt, dann ist es ganz klar, ne, dass ein CKD Stadium 4 sollte deutlich unter 55 liegen oder 55 drunter liegen oder gesenkt bekommen. Und wenn man sich die letzten Studien anschaut, dann ist tatsächlich ja da die Vorgabe, dass es kein sicheres LDL-Cholesterin gibt, unter das man senken sollte. Ja, das gilt für die Allgemeinbevölkerung. Ich glaube auch für unsere Patienten. Da muss ich noch eine Studie, eine interessante Nachauswertung der 4D-Studie, die Sie ja wahrscheinlich alle kennen von Herrn Wanner aus Würzburg, kurz erklären. Da hat der Herr Merz, Professor Merz, der ja auch Lipidologe ist, eine Nachuntersuchung gemacht und hat auch bei Dialysepatienten gezeigt, dass diejenigen mit hohen LDL-Cholesterin, es gibt sie ja auch, die das gesenkt bekommen haben, ein Benefit hat. Also auch das, dass man bei Dialysepatienten keine Statine mehr geben sollte und so, das ist, glaube ich, passé. Ja. Insofern, und zurück auf Ihre Frage kommt, würde ich sagen, ja, Statintherapie, so wie nach kardiologischen Leitlinien, sollte auch bei uns gemacht werden. Versuchen, so tief wie möglich zu kommen, insbesondere ab höheren Stadien, CKD 3 und 4, sollte eigentlich jeder Patient ein Statin haben und dann auch mit entsprechendem Zielwert. Ob man jetzt dahin wirklich kommt, das ist dann natürlich, ist wie mit dem Blutdruck eine andere Geschichte. Ne?
Vielleicht noch ein ganz kurzer Einwurf, ist vielleicht ein bisschen off-topic, aber auch nicht wirklich. Therapie der Inflammation, wir warten auf spannende Studienergebnisse, genau in diesem Jahr und genau in diesem Patientenkollektiv, ASCVD und CKD. Aber es gibt ja noch das gute alte Colchicin, wo natürlich die Nephrologen, weiß ich nicht, wie es aus nephrologischer Sicht gesehen wird, wir sind ja bei einer gewissen GFR-Grenze limitiert, das zu geben. Aber wir wissen ja, dass die Inflammation gerade bei dem Patientenkollektiv relevant ist.
Ja, da gibt es ja tatsächlich auch mehrere größere Studien, die wurden ja auch im New England Journal publiziert, mit niedrig dosierten Colchicin, die gezeigt haben, dass man damit die Inflammation senkt. Es setzt ja direkt an Inflammasomen an und hemmt eben diese Entstehung des Inflammasoms in den Zellen. Da gibt es aber mehrere, glaube ich, Probleme mit diesen Studien, eingeschlossenes Kollektiv und so weiter und so fort. Ob man das jetzt wirklich auf unseren nierenerkrankten Patienten direkt übertragen kann, die Ergebnisse, glaube ich, sei mal dahingestellt, weil die ja unterrepräsentiert waren in diesen Studien. Aber es ist ein interessanter Ansatzpunkt und zeigt, dass die Inflammation dann schon eine interessante und auch besondere Rolle spielt, gerade in diesem Kollektiv.
Absolut, Herr Flieser. Nur ich glaube, wir müssen uns da schon überlegen, wie schaffen wir das denn in der Nephrologie, dafür Werbung auch zu machen, dass man jetzt neben dem, also man soll jetzt ja SGLT2-Inhibitoren einsetzen, es kommen die nicht-steroidalen MRAs und dann soll man plötzlich auch noch was ganz Neues messen, so HSCRP, uremische Dyslipidämie adressieren. Haben Sie da eine Idee, wie unsere ja vielleicht doch auch manchmal etwas langsamen Entwicklungen beziehungsweise schnelle Entwicklung und langsame Umsetzung, wie wir das hinbekommen? Weil ich glaube auch, dass dieses Inflammationsthema, das kennen wir ja, das sehen wir ja jeden Tag. Wie wir das besser hinbekommen irgendwie? Haben Sie da eine Idee, dass das die Leute in die Köpfe bekommen?
Also ich denke, auf jeden Fall sollte man zumindest mal das normale CRP regelmäßig bei diesen Patienten messen. Die haben ja auch ganz andere Probleme, auch mehr bakterielle Infektionen und so weiter, sodass bei uns eigentlich das normale CRP Standardmessung bei ambulanten Besuchen von diesen Patienten ist. Ja. Und wenn man dann schon Werte sieht, die so Richtung 5 oder drüber gehen, dann muss man sich schon überlegen, dass diese Patienten auch ein kardiovaskuläres Risiko durch ihr CRP haben. Ja. Noch haben wir, wie gesagt, ja auch keine Therapien, um das wirklich definitiv anzugehen. Aber ich denke, das wird langsam in die Köpfe kommen. Und nur so als bisschen Fortführung von dem, was Herr Kahles schon gesagt hat. Wir haben eigentlich zwei Schienen des Problems der kardiovaskulären Morbidität und Mortalität unserer Patienten. Die eine ist die Lipidschiene und die andere ist die Inflammationsschiene. Und die gehen oft zusammen, aber manchmal sind sie auch getrennt. Das muss man auch so sehen. Es ist schwer zu verstehen, aber manchmal, und das hat Herr Rittger ja auch aus Boston gezeigt, sind die Lipide wichtiger und manchmal ist einfach die Inflammation wichtiger. Und man sollte sie auf jeden Fall berücksichtigen, auch im praktischen Alltag.
Ja, Florian, was wäre denn deine Idee? Was glaubst du denn?
Ich denke, dass es eine antiinflammatorische Achse gibt, wir aber natürlich unter GFR 30 das auf keinen Fall geben wollen. Ne? Aber ob es selber nephrotoxisch ist, glaube ich nicht. Ja, es ist halt etwas akkumuliert halt dann einfach. Also ich würde sagen, wahrscheinlich ist es eine ähnliche Meinung, dass wir sagen, in Einzelfällen würden wir es geben, aber es ist nicht das Optimale.
Wenn man von der Pathophysiologie her das nimmt, würde ich es auch direkter angehen, weil das Problem kommt ja daher, dass das ja direkt das Inflammasom tangiert und eben nicht downstream. Und wenn Sie das Inflammasom ausschalten, schalten Sie eventuell auch die bakterielle Antwort des Körpers aus. Und das ist natürlich bei jemandem, der fortgeschritten Niereninsuffizient ist, nicht unbedingt gut. Die Uremie ist ja per se immunsuppressiv. Ja, und wenn Sie dann noch zusätzlich, sage ich mal, an dieser bakteriellen Abwehr noch rütteln, dann ist das ein Problem. Also ich würde so lange warten, bis wir zielgerechter einfach therapieren.
Ja, Florian, gar nicht schlecht, muss man sagen.
Und man muss dazu sagen, allein nur in der Kardiologie gibt es so viele Meinungen dazu. Und das Gute ist natürlich, dass wir andere Medikamente haben, die auch antientzündlich wirken. Ne? Zum Beispiel unter anderem auch die neuen nicht-steroidalen MRAs, die eine antientzündliche Wirkung haben. GLP-1-Rezeptor-Agonisten wirken antientzündlich und haben ja auch in diesem Kollektiv eine Verbesserung der Outcomes und der Mortalität gezeigt. Aber ich glaube, es ist spannend, die wirklich klar antientzündliche Zytokinpade zu sehen.
Wir haben ja mehrere Medikamente und ich habe ja selber vor über 20 Jahren eine Studie publiziert, die Utopia-Studie, da haben wir es ja für AT1-Blocker schon gezeigt.
Dass die antientzündlich sind.
Genau. Ja. Die wirken ja nicht nur Blutdruck senken, sondern schon auch deutlich antientzündlich. Also wir haben das CRP ja halbiert damals. Ja,
das ist gut.
Waren zwar keine niereninsuffizienten Patienten, sondern reine Hypertoniker mit Diabetes, aber das geht schon. Ja, wenn man diese ganzen Medikamente macht, aber natürlich ist es nicht ein zielgerechter Eingriff, ne, in die Pathophysiologie. Ja, das ist sozusagen ein Zusatzeffekt, der nützlich ist, aber man würde gern natürlich, wenn man glaubt, dass diese Inflammation wirklich der relevante Faktor ist, wie ich es vorhin gesagt habe, noch stärker vielleicht wie Lipide, würde man das ja noch zielgerechter angehen wollen.
So, jetzt geht's mal weiter noch. Uremisch haben wir schon so ein bisschen mit drin. Jetzt müssen wir uns überlegen, die LDL-Senkung, Omega-3, Prädialyse, Dialyse. Bei Dialyse hilft doch eh alles nichts. Lohnt sich nicht. Spironolactone bringt es nicht. Ansonsten auch nicht viel. Herr Flieser, ist so schlecht bestellt um unsere Patienten an der Dialyse, LDL, gar nicht messen, gar nichts machen.
Ja, bis jetzt waren alle diese Studien leider negativ. Jetzt haben wir aber überraschenderweise seit kurzem eine hochpositive Studie mit Omega-3-Fettsäuren, also praktisch die ungesättigten Gutfettsäuren, ja, die ein erstaunliches Ergebnis gebracht hat. Es waren tatsächlich Dialysepatienten, gar nicht so ein großes Kollektiv, im New England Journal publiziert, die zeigt, dass man damit tatsächlich mit sogenannten Fish-Oil-Kapseln oder Fischöl-Kapseln die Mortalität, die kardiovaskuläre, senken kann. Es gibt nur einen kleinen Nachteil natürlich, wenn ich das noch ansetzen darf. Diese Therapie kennen wir natürlich als Nephrologen. Wir haben sie mal für die Progressionsmilderung der IGA eingesetzt. Und der Nachteil ist, dass alle Patienten dann nach Fisch stinken. Ja, weil das sind ja Fischölkapseln.
Riecht bei Ihnen in der Dialyse jetzt jeder nach, also bei uns nicht, muss ich ehrlich sagen. Also, ja, aber ja. Egal, wo man hingeht, alle sagen, was ist für eine tolle Entwicklung. Dann kamen diese Ergebnisse, niemand konnte es glauben. Aber jetzt glauben wir sie auch nicht. Also jetzt haben wir mal sowas an der Dialyse, niemand macht so richtig.
Ich habe auch das Gefühl, Nephrologen, die finden, oh, too good to be true, aber macht ihr auch irgendwas? Also wollt ihr noch eine?
Ich denke, es wird sicher noch eine kommen müssen, ja, oder? Sonst geht es ja nicht in die Leitlinien. In der Leitlinie braucht man ja für die 1a-Evidenz 2 große randomisierte Studien. Da warten wir jetzt mal auf die 2. Studie, wie die ausgeht. Aber ich habe das extra da erwähnt mit der IGA-GN, weil ihr damals auch gesehen haben, dass es vielleicht hilfreich ist, aber kein Patient wollte es nicht am Schluss, das, weil die ja nicht mehr sozial vertretlich
sind. Ich finde es auch so ein bisschen komisch mit dem Vorhofflimmern, doch es zieht sich doch durch alle Studien eigentlich durch, dass man mehr Vorhofflimmern bekommt und dann wird es ja jetzt gar nicht berichtet in dieser Arbeit. Also ein bisschen das ein oder andere. Und ich finde, die Kurve geht auch schon schnell auseinander.
Sehr irgendwie schnell.
Auch. Also, wo ich mir vorstellen kann, wenn wir jetzt über was reden wir da, genau, über Reduktion, das dauert ja länger eigentlich. Also, so ganz verstanden, Herr Flieser, oder? Haben wir es nicht?
Nein, also ich würde wirklich auf die 2. große Studie, Bestätigungsstudie warten. Vorher würde ich das nicht als allgemeine Therapie empfehlen wollen. Wir haben schon so viele Rückschläge gehabt, so viele ganz tolle pathophysiologische Pathways und dann ist einfach in den großen Studien das nicht bestätigt worden. Ja, und so, wie Sie richtigerweise sagen, die Kurven gehen so schnell auseinander. Das ist ja fast, ich will nicht sagen, man kann es nicht glauben, aber es ist interessant, sage ich zumindest.
Ja. Interessant finde ich es auch. Aber jetzt haben wir Urämisch und Dyslipidämie ja immer noch als Thema. Und Urämie und Dyslipidämie, da denke ich ja an Dialysepatientinnen und Patienten. Müssen die jetzt, Herr Flieser, noch vom LDL dann noch tiefer gesenkt werden? Geben Sie vielleicht mal den Zuhörern und Zuhörern noch einen Tipp. Wie machen Sie es bei Dialysepatienten? Setzen Sie Statine ein? Gehen Sie bis PCSK9, Ezetimib, alles, was Sie im Schrank haben? Oder wie machen Sie das, was LDL angeht?
Ja, also nach Leitlinie sollte ja jeder Patient, der an die Dialyse kommt, schon ein Statin haben.
Ne? Das ist richtig.
Theoretisch, genau.
Das ist richtig, ja, genau.
So wie,
ja,
ein RAS-Blocker. Ne? Wie man so schön sagt, das ist die Theorie, aber die Theorie ist in der Praxis eben nicht die Praxis. Ja?
Ja.
Aber eigentlich sollte er es schon haben. Na klar, wenn jemand ein atherosklerotisches Ereignis hat, auch an der Dialyse, würde ich ein Statin auch dann schon ansetzen, wenn er es eben nicht hat. Was ich nicht machen würde, ich würde ein Statin absetzen. Das war ja eine Zeit lang so eine Geschichte, die wirken nicht, man kann sie absetzen. Nein, das stimmt so nicht. Also es gibt schon durchaus klinische Daten, die zeigen, dass ein Statin, das in der Dialyse abgesetzt wird, zu mehr Ereignissen dann führt oder dass dann mehr Ereignisse auftreten. Also Statine nach Richtlinien in der Prädialyse geben, in der Dialyse dann nicht mehr absetzen. Wenn jemand ein neues Ereignis hat und bis dahin noch kein Statin oder mit Ezetimib kombiniert, dann auf jeden Fall diese Therapie durchsetzen. Problem ist natürlich PCSK9, das wissen wir alle, weil da brauchen Sie ja praktisch eine Genehmigung sozusagen, damit Sie es auch einsetzen dürfen. Würde ich aber natürlich machen, wenn man nicht in den Zielbereich kommt, insbesondere bei einer Sekundärprävention, sprich wenn schon jemand ein Ereignis hatte.
Ja, also habe ich auch schon gemacht, diese Anträge, die gehen auch gut durch und dann muss man sagen, funktioniert das ja wirklich auch gut. Macht für mich irgendwie auch keinen Sinn zu sagen, in dem Kollektiv wegen dieser Studie, die ja da auch so war, wie sie war, zu sagen, ich mache jetzt keine Statine mehr an Dialyse, glaube ich. Florian, oder?
Also wir haben ja gute Ansätze. Die Frage ist halt so ein bisschen, die Situation ist ja trotzdem nicht befriedigend. Ne? Also es ist weiterhin das Hochrisikokollektiv und die Frage ist so ein bisschen, wie wir die medizinische Versorgung verbessern können. Also müssen wir Awareness erhöhen bei Patienten und Patientinnen für die CKD als kardiovaskulären Risikofaktor und sogar vielleicht bei unseren ärztlichen Kollegen und Kolleginnen? Ist das den Leuten bewusst, dass das so gefährlich ist? Ich meine, Jörg Lattos sagt mir immer, die Leute haben Angst, an Dialyse zu gehen. Die haben nicht Angst vor einem kardiovaskulären Tod. Dialyse ist richtig schlimm.
Ja, Dialyse ist ein bisschen negativ besetzt. Wort, ne? So ein bisschen wie Krebs,
ja, genau.
Muss man schon so sagen bei den Patienten. Aber ich sage immer den Patienten, wenn wir diese Diskussion haben, also die Natur hat ja Dialyse nicht vorgesehen. Ne? Seien Sie froh, dass Sie ein Verfahren haben, das Ihnen praktisch Leben ermöglicht. Ich versuche das positiv darzustellen. Ne? Ohne Dialyse gibt es kein Leben.
Mhm.
Ja, ich will jetzt nicht etwas, sag ich mal, aber die Nephrologen haben ja den Vorteil, dass sie das einzige Verfahren in der Medizin haben, das wirklich lebenserhaltend ist für jeden Patienten, der es braucht.
Dauerhaft.
Dauerhaft.
Ja. Na, Florian, das geht ja runter wie Öl, Florian, oder denkst du dir gerade?
Im wahrsten Sinne.
Ja.
Das ist so, das muss man einfach so nüchtern zur Kenntnis nehmen. Wenn eine Dialyseindikation zu 100% steht, dann muss man im gleichen Kontext sagen, ja, aber da gibt es noch zusätzliche Risikofaktoren, die müssen natürlich auch behoben werden. Natürlich ist es dann leider so, dass für viele Dialysepatienten dann die Lebensqualität im Vordergrund steht und nicht die vielen Tabletten, die sie haben. Aber man muss dann einfach sehen, was ist Priorität.
Mhm.
Und die Priorität ist eben der kardiovaskuläre Tod bei unserem Patienten, den wir verhindern wollen.
Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da haben wir, glaube ich, auch einfach die Aufgabe, dieses kardiovaskuläre Risiko zu adressieren und LDL messen und uns da bemühen einfach drum und nicht uns nur auf Blutdruck und SGLT2 ist drin und damit wird schon alles gut sein. Deswegen glaube ich, dieses Thema Inflammation und dieses residuelle Risiko einfach zu adressieren und zu messen, da müssen wir, glaube ich, deutlich besser werden, weil sonst haben wir immer nur eine Seite der Medaille irgendwie. Und deswegen, glaube ich, ist es schon wichtig, auch über uremische Dyslipidämie zu reden.
Definitiv, ja. Und wenn wir dann schon dabei sind, eben auch nicht nur das LDL-Cholesterin ins Auge fassen, sondern das, was wir schon ganz zu Beginn gesagt haben, auch die anderen Lipide, die ebenso Inflammation auslösen können, das toxische HDL in der Uremie, die deutlich erhöhten Triglyceride und, und.
Und diese Triglyceride, was haben Sie da Cut-Offs so ein bisschen, die Sie für sich haben und behandeln Sie dann auch die Hypertriglyceridämie oder wie machen Sie das?
Ja, das ist schwierig, weil man natürlich noch keine Medikamente so richtig dafür hat. Die Fibrate kann man ja nicht einsetzen. Die machen ja so eine schwere Rhabdomyolyse, aber einen gewissen GFR, das sollte man lassen. Das haben ja auch die Studien gezeigt. Ich versuche das dann über Statine irgendwie zu regeln. Es gibt ja einige, die ein bisschen besser auf Lipide wirken, wie zum Beispiel das Atorvastatin, ja, im Vergleich zu anderen.
Das darf ich sagen,
das darf ich sagen, aber natürlich ist der Effekt nicht so groß. Also im Regelfall werden die Patienten Lipide haben von 200, 300, 400. Das, wenn Sie es messen, werden Sie es sehen. Da kriegen Sie es auch nicht mit einem Statin in einem Zielbereich von unter 150 oder 100. Da muss man eben andere Wege suchen.
Das heißt, Sie nutzen es ein bisschen, um einfach auch eine Risikostratifizierung vorzunehmen und zu sagen, was das Risiko angeht, ist der jetzt höher oder sie höher anzusiedeln als ein anderer Patient. Das macht Sinn. Florian, du nix, oder?
Ja, genau. Ich habe sehr, sehr viel schon gelernt. Ich finde, wir brauchen am Ende jetzt aber noch irgendwie so ein Takeaway. Also wir müssen screenen in der Kardiologie und in der Nephrologie jeweils für beide Erkrankungen, richtig? Das ist ja mal so leicht gesagt.
Ja.
Das heißt, ich in der Kardiologie, ich screen jetzt natürlich sowieso EGFR, klar. Diabetes, HbA1c, klar. UACR messen wir bei uns. CRP-Messung gehört meiner Erachtens nach dazu und wird wahrscheinlich auch bald in den Leitlinien so vorkommen. Die Frage ist umgekehrt. Die Nephrologie sollte genauso die kardiovaskuläre Risikoachse abarbeiten. Eine offene Frage an die Nephrologie, so ein bisschen, also so als Handlungsempfehlung, weil ich bin ja in der Unterzahl heute.
Das ist gut, ja. Ja, das stimmt. Das lassen wir dich auch die ganze Zeit spüren, Florian. Und das ist auch gut so.
Total, ja.
Ja, oder fühlst du dich mal, wie ich mich fühle eigentlich immer, genau.
Ja, genau.
Wie sagt eigentlich das Abschlussstatement noch für uns Nephrologen?
Ja, ich würde dem voll zustimmen. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie beim Diabetiker. Ja, und die Nephrologen müssen das verinnerlichen. Mit der Diagnose einer CKD müssen die kardiovaskulären Risikofaktoren erfasst werden. Das heißt, vollständiger Lipidstatus, das CRP, zumindest das Normale, nicht jeder hat, das haben wir ja gelernt in verschiedenen Studien, das Hochsensitive, aber zumindest mal das Normale machen. Denn ich sage es jetzt nochmal praktisch, die Normalbevölkerung liegt im Schnitt bei 0,8 bis 1. Wenn dann ein CKD-Patient 3 oder 4 oder 5 hat, dann liegt er schon deutlich über Normalbevölkerung. Also das müssen wir verinnerlichen, neben GFR, und Albuminurie, wie Sie richtigerweise gesagt haben, auch noch Lipide, komplett mit Triglyceriden plus CRP. Und dann haben wir schon mal eigentlich ein gutes kardiovaskuläres Profil.
Was wir vor allem Gutes haben, der Kardiologe und der Nephrologe sind sich einig, oder? Und ich glaube, es kann nicht besser werden im Rahmen dieser Sendung, hätte ich gesagt. Deswegen glaube ich, sind wir schon am Ende angekommen. War sehr kurzweiliger Flieser. Nochmal vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, es war super.
Gerne. Im Saarland war uns eine große Freude, dass Sie dabei waren. Florian, auch, dass du dabei warst, freut mich natürlich.
Dankeschön, gleichfalls. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns, dass Sie dabei waren. Hoffen, Sie haben ein bisschen was gelernt und auch ein bisschen Spaß gehabt. Und wir freuen uns, wenn Sie auch bei den zukünftigen Folgen wieder fleißig zuhören.
In diesem Sinne, Pump & Filter verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Und wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten. Bis dann. Ciao.
Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
Pumpe und Filter. Der Praxis-Podcast. Teil der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk.